Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Herzlich willkommen zur Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die Preise für Strom und Lebensmittel, sie steigen immer weiter. Es gibt Lieferengpässe und in vielen Branchen fehlt es an Fachkräften. Corona, der Ukraine-Krieg und die Klimakrise haben uns aus der Komfortzone katapultiert. Die Zeit des relativ sorgenlosen Wohlstands scheint in Deutschland beendet zu sein. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Das hat Ingeborg Bachmann einmal geschrieben. Und die Zeilen klingen heute aktueller denn je. Niedrige Preise, ausreichendes Personal, keine Lieferprobleme. Müssen wir uns von früheren Selbstverständlichkeiten verabschieden? Das fragen wir heute in der Lebenszeit. Gehört das wirtschaftliche Wachstum endgültig der Vergangenheit an? Müssen wir umdenken, auf Konsum verzichten, mehr reparieren und nachhaltiger leben? Wie kann unser Leben aussehen, wenn die scheinbaren Selbstverständlichkeiten unseres Wohlstands nicht mehr gegeben sind? Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und Diskussionsbeiträge. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und mit uns diskutieren heute Katharina von Bronsweg, Psychologin, Psychotherapeutin und Sprecherin von Psychologist und Psychotherapist for Future. Schönen guten Morgen, Frau von Bronsweg.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße außerdem Nico Pech, außerplanmäßiger Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen. Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, an Sie beide zunächst einmal die Frage ganz persönlich, wie erleben Sie die Situation? Wo erleben Sie Einschränkungen oder müssen verzichten, Frau von Bronsweg?
Also tatsächlich würde ich sagen, dass bei mir aktuell noch weniger Einschränkungen da sind und der Verzicht sich auch noch nicht so schlimm anfühlt. Ich bin sehr gespannt, wie das im Herbst und im Winter werden wird.
Herr Pech, wie ist es bei Ihnen?
Also ich verfüge überhaupt nicht über die Konsumgüter oder Konsumgewohnheiten, deren Verteuerung dazu führen könnte, dass ich mich jetzt einschränken müsste. Ich spüre keine Einschränkung im Moment.
Aber möglicherweise gehören Sie damit zur Ausnahme, weil Sie schon einen Lebensstil favorisieren, der auf vieles von vornherein schon verzichtet. Das heißt, Ihnen kann das jetzt alles gar nichts anhaben?
Also zunächst einmal verzichte ich auf gar nichts, sondern ich habe mein Leben entrümpelt. Und selbst diejenigen, die jetzt von Verzicht reden, sollten sich klar machen, dass wir über Jahrzehnte hinweg brutalst über unsere Verhältnisse gelebt haben. Wir geben ohnehin nur eine Beute zurück und erreichen damit einen Boden der Realität, den wir früher oder später auch ohne Ukraine-Krieg erreicht hätten. Das heißt also, wir müssen dann auch die Frage stellen, wie gerecht dieser Wohlstand eigentlich war, der jetzt tatsächlich durch die Inflation ins Wanken gerät. Ich frage immer gerne, wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm oder ihr auf Basis plünderungsfreier Arbeit niemals zugestanden haben kann. Das heißt, der Wohlstand, den wir aufgetürmt haben, ist ohnehin nicht das Resultat unserer Arbeit oder Schaffenskraft, sondern das Resultat globaler Plünderung.
Aber mit diesem Resultat müssen wir jetzt leben und das wird für verschiedene Gruppen unterschiedlich einfach oder schwer sein, vermute ich. Frau von Bronsweg, wie merken Sie das in Ihrer psychologischen Praxis auch? Ist das ein Thema, diese Unsicherheit möglicherweise, die Belastung dieser Situation, die es ja vielleicht doch für viele Menschen geht, die Angst um den bisherigen Lebensstandard, die Aussicht, auf Dinge verzichten zu müssen, möglicherweise eben auch Existenzängste?
Definitiv. Es ist schon so, dass einige meiner PatientInnen da Sorge äußern, wie sie sozusagen ihr Leben finanzieren sollen dann im Winter. Wobei ich dazu sagen muss, dass natürlich Menschen, die in einer psychotherapeutischen Praxis in Behandlung sind, häufig zu mehrfach marginalisierten Gruppen gehören. Das sind jetzt keine Menschen, die vorher groß im Luxus gelebt haben, sondern das sind eben Menschen, die sowieso schon ein sehr schweres Leben haben und wo hier eine Mehrfachbelastung dazukommt. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir schauen müssen, wie wir den Menschen helfen können, die solche Mehrfachmarginalisierung erfahren in unserer Gesellschaft und dass wir eben diejenigen, die vorher im übertriebenen Luxus gelebt haben, da besonders beteiligen an den Kosten.
Ja, wie kann das aussehen? Gibt es dafür Ideen? Wie ist auch überhaupt vielleicht dieser Wohlstand begründet? Herr Pech, Sie haben gesagt, das ist nicht alles selbst gemacht. Wir haben das bekommen sozusagen oder auch forciert, dass wir diesen Luxus haben, den einige haben in den westlichen Industrienationen, und woanders sieht es ganz anders aus. Möglicherweise hat man ja auch in der Geschichte von Großeltern vielleicht, aber auch aus persönlicher Erfahrung, doch auch schon etwas mitbekommen nach dem Motto, in Zeiten, als noch nicht alles ständig verfügbar war, als die Lebensmittelläden nicht so voll waren wie heute, als wir alles ohne große Probleme bekommen konnten. Ist das auch etwas, so eine Art, Sie sprechen ja auch manchmal von einer Kultur der Genügsamkeit, die wir teilweise hatten, an die wir anknüpfen müssten?
Wir können von Glück reden, dass heute noch viele Menschen älteren Semesters unter uns weilen, die noch Erfahrungen gesammelt haben in einer Zeit, in der die Versorgung nicht allein auf Industrieproduktion und Konsummustern beruhte. Also eine Zeit, in der Menschen durchaus achtsam mit Produkten umgegangen sind, sie repariert haben, sie geteilt haben, und eine Zeit vor allem, in der die Zeitabschnitte zwischen zwei Konsumhandlungen einfach länger waren. Kein Konsum ist keine Lösung, da sind wir uns sicherlich einig, aber eine Reduktion unserer Konsumansprüche muss überhaupt kein Ungemach sein. Wir müssen in der Tat darauf achten, dass jene, die also die geringsten Einkommen haben oder prekär beschäftigt sind oder arbeitslos sind oder Hartz-IV-Empfängerinnen oder Empfänger sind, dass die natürlich in einer gewissen Phase noch verschont bleiben müssen. Da finde ich das dann auch nicht falsch, wenn der Staat, wie er das ja jetzt kultiviert, durch Transferleistungen dafür sorgt, dass Menschen nicht durch alle Maschen fallen. Aber ein Großteil der Bevölkerung wird einfach umlernen müssen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nach einer Schrecksekunde, einer historischen Schrecksekunde, ein Zeitalter eintritt, in dem wir einsehen werden, dass also ein weniger an Konsum, Mobilität, Techniknutzung und Bequemlichkeit unsere Lebensqualität sogar erhöhen kann. Wenn wir nämlich, so wie ich das tue, eine eher wachstumskritische Position einnehmen mit Blick auf die Gegenwartsverhältnisse, dann stellen wir fest, dass es nicht nur die physischen und ökonomischen Wachstumsgrenzen sind, die uns jetzt auf die Füße fallen, sondern dass wir längst eine psychische Wachstumsgrenze erreicht haben. Wir sind so gestresst, so orientierungslos, so reizüberflutet. Wir leiden unter digitaler Demenz, unter einer nicht mehr zu bewältigenden Beschleunigung in allen Lebensbereichen, dass uns eine kleine Pause, ein gewisses Innehalten in dem Wohlstandssteigerungsprozess ganz gut täte.
Gleichzeitig, Sie haben ganz viele Aspekte angesprochen, sind wir auch unter extremem Handlungsdruck aktuell. Es passiert ja einiges, Sie haben es genannt, man versucht einiges abzufedern. Es gab den Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket, das hat die Bürger vorübergehend entlastet. Die Energiepauschale von 300 Euro für Erwerbstätige soll die hohen Kosten für Öl und Gas abfedern. Die Bundesregierung hat zwei Entlastungspakete geschnürt für insgesamt 30 Milliarden Euro. Das dritte Paket ist in Arbeit, man versucht das abzufedern, aber ist das nur Symptombekämpfung, kurzfristige?
Definitiv. Damit wird letzten Endes sogar eine zusätzliche Inflation in Gang gebracht, weil mit dem zusätzlichen Geld, das jetzt gedruckt wird, solange bis das Papier ausgeht, habe ich den Eindruck, rasen wir ja letzten Endes nur auf die Ressourcenengpässe zu, die wir nicht mit Geld quasi tilgen können. Denn es gibt wirklich echte Knappheit und uns fehlen auch teilweise die Fachkräfte, um jetzt sozusagen die Produktion zu steigern. Also ich glaube, es wäre viel, viel besser, eine Politik zu etablieren, die darauf zielt, den Menschen die Kompetenzen und Fähigkeiten zu verleihen, einfach mit weniger Material, mit weniger Ressourcen, Öl und Gas auszukommen. Das wäre viel, viel sinnvoller. Und zweitens wäre es wichtig, kein Gießkannenprinzip anzuwenden, sondern wirklich nur dort zu entlasten, das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, wo wir wirklich noch von materieller Armut reden müssen. Das ist nur ein sehr geringer Prozentsatz der deutschen Bevölkerung, aber der existiert nun mal und den können wir selbstverständlich nicht ignorieren. Ein 9-Euro-Ticket für eben diese Bevölkerungsgruppe, die tatsächlich betroffen ist von Realeinkommensverlusten. Das wäre sinnvoll gewesen. Und der Tankrabatt, ich muss das einfach so sagen, das ist eine Katastrophe.
Gut, wir verabschieden uns von vielen liebgewordenen Gewohnheiten, der ständigen Verfügbarkeit von allen möglichen und günstigen Lebensmitteln, von Autofahrten, Restaurantbesuchen, Flugreisen, alles, was wir uns ja künftig möglicherweise nicht mehr leisten können, finanziell, aber auch ökologisch nicht, Frau van Bronswijk. Aber wie kann so ein Abschied überhaupt passieren. Viele Bürger haben sich diesen, ich sag mal, Luxus gegönnt oder einfach nur das Gefühl, ich kann mit dem, was ich habe, auskommen und mir dieses und jenes leisten. Ich habe nicht sofort Existenzängste. Das ist ja ein Gefühl, was wir über Jahrzehnte oder viele zumindest über Jahrzehnte kultivieren konnten. Und nun, ja, stehen wir da ohnmächtig davor oder kommen auch irgendwelche, ja, Ressourcen zum Vorschein, wie wir mit so einer Krise umgehen können?
Also ich glaube, erstmal muss man sich klar machen, dass das keine rein individualpsychologische Frage ist, sondern dass es hier, wie wir gerade schon gehört haben, ja auch um Kontextfaktoren geht. Also es geht ja nicht nur darum, dass Menschen irgendwie gierig sind, was tatsächlich nicht der Fall ist, wenn man sich das mal genau anschaut, sondern dass wir in einem Kontext leben, in einer Gesellschaft, die uns lange Jahre erzählt hat, dass das normal ist und dass das in Ordnung ist und die entsprechende soziale Norm, die uns als Menschen ja auch prägen, etabliert hat. Das heißt, wir müssen jetzt hier von verschiedenen Enden daran arbeiten, das zu verändern. Das eine ist eben im individuellen Konsumverhalten zu schauen, was ist das, was mir wirklich wichtig ist, was ist das, was mich wirklich glücklich macht, und da kann eben auch ein digitaler Detox dazugehören oder die Veränderung von Konsummustern weniger zu machen, Dinge dafür mehr zu genießen, sich mehr Zeit dafür zu nehmen, weil das tatsächlich etwas ist, da stimme ich Herrn Pech zu, wo wir sehr gehetzt sind. Und da arbeite ich auch in der psychotherapeutischen Praxis dran, dass Menschen über zum Beispiel Methoden der Achtsamkeit, Meditation wieder mit sich selbst und ihren tatsächlichen Bedürfnissen in Kontakt kommen. Da ist für mich aber auch dahinter, dass die Art, wie wir wirtschaften, sich verändern muss und dass zum Beispiel auch die Art, wie wir Werbung machen, sich verändern muss, weil das eben auch wieder eine Industrie ist, die ja darauf basiert, dass immer Wachstum vorherrscht und dass Menschen neue Bedürfnisse eingeredet bekommen, zum Beispiel über die Werbung. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, dass es zum Beispiel eine europäische Bürgerinitiative gibt, die verbieten möchte, dass für fossile Produkte Werbung gemacht wird. Also auch da müssen wir gucken, wie kann man Kontextfaktoren so verändern, dass die uns Menschen nicht Bedürfnisse vorgaukeln, die wir gar nicht haben, oder auch Bedürfnisse erzeugt, die wir eigentlich gar nicht hätten. Also die Frage von Mobilität zum Beispiel. Wenn ich gar nicht pendeln müsste, weil mein Arbeitsplatz in der Nähe meines Wohnortes wäre, dann bräuchte ich auch keinen Tankrabatt und keine Pendlerpauschale. Und das heißt, wir müssen hier auch politisch ran und die Kontexte, in denen wir leben, verändern.
Es sind die zwei Handlungsstränge natürlich, auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene. Nur klar, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Arbeitsplätze auch auf dem Land. Viele Forderungen können sicher ganz viele unterschreiben. Bis dahin haben wir aber noch einen weiten Weg, um diese Verhältnisse hinzubekommen, sage ich mal. Vielleicht auch von dieser Verführbarkeit, die Sie sagen, in der Werbung Abstand zu nehmen. Einmal, dass sie vielleicht gar nicht gezeigt wird oder dass ich selber merke, ich brauche vielleicht viele Dinge gar nicht mehr. Wie können wir aber diese, ich sag mal, Durststrecke oder auch diese möglicherweise Lernveränderung hinbekommen? Welche Fähigkeiten müssen wir da an den Tag legen, jetzt individuell zumindest schon mal?
Ich glaube,
als Psychotherapeutin.
Ja, jetzt können beide.
Entschuldigung, als Psychotherapeutin würde ich sagen, Menschen sind erstaunlich resilient und veränderungsfähig. Und gerade solche disruptiven Momente, also wo unsere Routinen unterbrochen werden, die irritieren ja. Und das unterstützt uns dabei, Dinge zu hinterfragen. Das haben wir zum Beispiel in der Corona-Pandemie schon gesehen, dass Menschen sich mehr Gedanken darüber gemacht haben, was ihnen eigentlich wirklich fehlt. Und dass das eben nicht war, shoppen zu gehen im Lockdown, sondern ihre Verwandten zu umarmen. Und da zeigt sich schon, dass solche Krisenereignisse nicht immer nur belastend sein müssen. Natürlich sind sie das auch, sondern eine Chance sind für die Selbstreflexion und wo sich Einstellungen nachhaltig verändern können. Das heißt, hier geht es darum, den Schmerz, der in solchen Krisen steckt, auch als Anlass zu nehmen, Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, ein Stück weit auch ein gesellschaftliches Narrativ zu hinterfragen, was uns aufträgt, dass wir immer glücklich sein müssen. Das geht nämlich tatsächlich gar nicht.
Herr Pech, Sie wollten dich einbringen da auch.
Ja, ich glaube, dass es völlig richtig ist, was meine Vorrednerin sagte. Also nichts wäre schöner als ein rigoroses Werbeverbot und keineswegs nur die fossilen Produkte betreffend, sondern generell jeden Konsum betreffend. Das ist das eine. Und dass wir anders wirtschaften müssen auch. Und dass jetzt die Politik die Infrastrukturen und Kontexte verändern soll. Das ist auch schön, aber bleibt natürlich ein Stoßgebet. Wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung mit einer grünen Beteiligung, die so stark und mächtig ist wie noch nie zuvor. Und nichts verändert sich, im Gegenteil. Der Amoklauf, der da auf der politischen Ebene stattfindet, um etwas zu retten, was nicht zu retten ist, wird ja live und in Farbe übertragen. Also ich denke, dass die Zivilgesellschaft auch gefordert ist. Es gibt nicht nur diesen Zwiespalt zwischen der großen gesellschaftlichen Ebene und der individuellen Ebene. Es gibt dazwischen auch die Ebene der sozialen Bewegungen, der Reallabore, der sozialen Experimentierfelder und vieles andere mehr wäre da zu nennen. Ich glaube, dass wir wirklich punktuell in den Kommunen Lernorte schaffen müssen. Wir brauchen Plattformen, wir brauchen Begegnungsorte, wir brauchen Projekte, Initiativen oder ich verwende den Begriff gerne ein zweites Mal, weil er mir so wichtig ist, Reallabore, wo Menschen tatsächlich Lebenspraktiken einüben können, gemeinsam mit anderen auch kulturell etablieren können, die sich dem Steigerungsprozess widersetzen, der uns in diese schwierige Lage gebracht hat. Das heißt dann auch, anders zu wirtschaften. Das ist genau richtig. Wir müssen mit Gütern anders umgehen und mit Mobilität. Bei den Gütern ist es so, wir müssen dazu übergehen, tatsächlich selber auch zu produzieren. Mindestens in den Gärten oder in Betrieben der solidarischen Landwirtschaft. Das wäre dann eine deglobalisierte ökologische regionale Ökonomie. Die Reparaturökonomie ist wichtig, aber nicht nur als Ökonomie, sondern auch als soziale Praxis. Das heißt, wir müssen an den Schulen und auch auf Basis veränderter Erziehungsmaximen jungen Menschen wieder beibringen, dass das Leben nicht nur darin besteht, ein Smartphone bedienen zu können, sondern eben auch mit Produkten und mit handwerklichem Improvisationsgeschick so zu verfahren, dass wir also viel weniger Geld ausgeben müssen, um uns eben mit modernen Gütern zu versorgen. Auch die Gemeinschaftsnutzung. Warum teilen sich nicht 5 Leute ein Auto, eine Waschmaschine, ein Rasenmäher und eine Auswahl von wichtigen Werkzeugen? Das sind Praktiken, die könnten zwar durch die Politik beschleunigt werden, aber wir sehen leider, dass es nirgends in Europa eine Regierung gibt, die so etwas tut.
Wie könnten die beschleunigt werden? Herr Pech, wie könnte man das machen, diese Beschleunigung?
Schauen Sie, es gibt, um nur ein Beispiel zu nennen, die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft, die in keinster Weise von irgendeiner politischen Kraft unterstützt wird. Und doch entwickelt sie sich weiter und gewinnt an Überzeugungskraft. Zweites Beispiel, es gibt eine europäische Bewegung der kommunalen Ressourcenzentren. Das sind Orte, die oft in brachgefallenen Immobilien angesiedelt sind, wo es flexible Arbeitsstationen gibt, wo Reparateurinnen und Reparateure gemeinsam auch mit denen, die es lernen wollen, Produkte reparieren. Da wird aber auch Geld verdient. Da wird auch professionell gearbeitet. Da findet man auch sogenannte Sharepoints, wo man Lastenfahrräder leihen kann, wo auch die Foodsharing-Initiativen sich treffen, wo natürlich auch die Repair-Cafés stattfinden und wo andere Dinge ausgeliehen werden können, wo teilweise Produkte aufgearbeitet werden, die vom Abfallwirtschaftsbetrieb ausgesondert werden, weil sie nämlich noch reparabel, also gar nicht Müll oder Abfall sind. Das kann man auch mit geringem Aufwand, ohne dass ein neues Gesetz in Berlin geschmiedet wird, auf kommunaler Ebene umsetzen. Viele Wirtschaftsförderungen in den Städten sind heilfroh, wenn Aktivistinnen und Aktivisten auf sie zugehen, um solche Projekte anzuregen, weil nämlich auch die Ökonomie einer Stadt inzwischen sehr bedroht ist, weil nämlich alles abwandert ins Internet, also in den Bereich des E-Commerce und E-Business. Und an der Stelle muss ich meiner Vorrednerin sanft widersprechen. Es ist leider nicht so, dass während der Corona-Pandemie der Konsum abgenommen hätte, sondern er ist verlagert worden ins Internet.
Ich weiß, hatten Sie das so gesagt, Frau von Brunswick, dass er abgenommen hat? Oder dass man vielleicht.
Nee, das tatsächlich nicht.
Ich habe das so verstanden, dass man andere Bedürfnisse vielleicht stärker gesehen hat.
Genau. Aber dazu würde ich vielleicht gerne noch was ergänzen zu dem, was Herr Pech gerade gesagt hat. Tatsächlich finde ich, zeigt sich darin auch ganz toll ein psychisches Phänomen, und zwar die Wiederentdeckung der Selbstwirksamkeit. Also ein Austreten aus so einem Zustand von passivem Konsumverhalten hin zu einem Wiedergestalten von Leben und einem Verstehen, dass wir selber ja Gestalter dieser Kontexte sind. Also wir sprechen immer von der Wirtschaft und von der Politik und das klingt immer so, als hätten wir damit gar nichts zu tun. Aber als BürgerInnen, als Souverän dieses Landes sind wir ja die Politik und wir sind auch die Wirtschaft, wenn wir arbeiten gehen. Das heißt, alles das sind Kontexte, die wir verändern können. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns da wieder zuständig fühlen und dass wir die Kompetenzen mitbekommen. Und da gebe ich Herrn Pech auf jeden Fall recht, was die Bildung angeht. dass wir die Kompetenzen wiederbekommen, diese Dinge mitzugestalten. Einerseits in dem, dass wir uns das selber zutrauen, andererseits aber eben auch darin, dass Politik mutig genug sein muss, Menschen Partizipation zu erlauben, in Form von BürgerrätInnen zum Beispiel.
Also es gibt viele Ideen, punktuell passiert ja auch schon einiges. Wir wollen die Stichworte Selbstwirksamkeit und Reallabore auch noch weiterhin aufgreifen. Hier an dieser Stelle eine Mail von Johann Feld aus Hamburg. Er schreibt uns: Wir in Deutschland pflegen einen Lebenswandel, der weltweit nicht die Normalität darstellt. Ich verzichte nicht, ich lebe gut und gesund, arbeitsplatznah, fahre wenig Auto und kaufe ausgewogen regional ein. Weniger Konsumkredite, weniger wegwerfen und weniger neu anschaffen kann auch befreiend sein. Meine Eltern sind früher mit uns Kindern auf die Insel Borkum gefahren und nicht auf die Seychellen oder Madagaskar. Also hier zeigt sich doch auch, dass ja Hörer durchaus sagen, man kann was verändern, vielleicht auch gar nicht so als Verzicht empfinden. Das ist ja vielleicht auch die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie erleben Sie die Situation? Von welchen Selbstverständlichkeiten müssen Sie sich verabschieden? Wie geht es Ihnen damit? Und ja, müssen wir uns vielleicht aus dieser Komfortzone in eine Verzichtzone bewegen? Gelingt Ihnen das? Schmerzt das vielleicht? Was geht auch vielleicht relativ einfach? Wir sind sehr gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Sie können uns anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir werden gleich mal schauen, was gibt es schon an alternativen Konzepten, die vielleicht gar nicht nur Verzicht bedeuten müssen, sondern auch einen ganz anderen Lebensstil, eine ganz andere Lebensqualität kultivieren. Weiter geht es mit der Lebenszeit, heute fast ein wenig nostalgisch, denn es geht um niedrige Preise, ausreichendes Personal, keine Lieferprobleme. Müssen wir uns von früheren Selbstverständlichkeiten verabschieden? Der Volkswirt Nico Pech und die Psychologin Katharina van Bronswijk diskutieren weiter mit uns und auch ihre Meinung, ihre Erfahrung sind gefragt. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Formes aus Bedburg. Schönen guten Morgen, Frau Formes.
Guten Morgen in die Runde.
Frau Formes, also ja genau, legen Sie gerne schon los.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die Ausführungen von Herrn Bitsch voll unterstütze. Und ich gehöre allerdings auch noch zu einer Generation, ich bin 49 geboren, die eben auch noch nicht so sehr diesen allgemeinen Wohlstand vor Augen hatte. Und der kam ja erst mit im Grunde genommen im Laufe des Wirtschaftswunders. Aber ich habe eben auch diesen Konsum in der Form nie so richtig mitgemacht. Aber ich hätte einen Ratschlag für Leute, die eben viel konsumieren, sich einfach jedes Mal, das habe ich irgendwo mal gelesen, jedes Mal, bevor man sich irgendwas kauft, sich nur zu fragen, warum kaufe ich das jetzt? Die Antwort ist eigentlich völlig egal. Man kann auch sagen, ich kaufe mir das jetzt, weil ich das jetzt so schön finde oder weil es mir Spaß macht. Aber sich vorher das bewusst zu machen, warum, das hilft, glaube ich, schon, sich ein bisschen einzuschränken. Zumindest sich selber bewusst zu machen, worauf reagiere ich einfach. Ist es in erster Linie diese Wahnsinnswerbung, auf die ich reagiere, oder mache ich mir wirklich das für mich selber bewusst?
Wie hat sich das bei Ihnen dann verändert? Das heißt, Sie fragen sich das jedes Mal.
Ja, also ich konsumiere sowieso nicht so wahnsinnig. Also ich hasse Einkaufen. Das ist, also ich bin eigentlich wahnsinnig zufrieden so mit meinem Leben, wie es ist. Und bin also sehr viel in der Natur. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass die Leute unter Umständen heute jetzt dann nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und einfach versuchen, die Beziehung zur Natur wieder ein bisschen mehr zu bekommen. Und zwar jetzt nicht, indem ich mit dem E-Bike durch die Natur fahre und mir denke, ich bin ja in der Natur, sondern mal richtig angucken, also zu versuchen zu beobachten, wie entwickelt sich etwas und so. Das finde ich, kann auch für viele durchaus befriedigend sein.
Ja, das sind wertvolle Anregungen. Aber Frau Formes, wie geht es Ihnen generell mit der Situation? Sie erleben ja auch, dass die Preise steigen, dass die Gaspreise in die Höhe gehen, Strompreise. Ja, dass es ganz oft nicht genügend Personal gibt für ganz wichtige Einrichtungen. Macht Ihnen das zu schaffen?
Eigentlich noch nicht. Nein, ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich mir jetzt nicht vorstellen muss, ich könnte im Winter nicht heizen. Also für mich ist es schon so, dass ich natürlich diese wahnsinnige Preissteigerung, das Geld, wenn dann, also für was anderes, zum Beispiel für Bücher ausgeben würde. Aber wenn es dann halt so ist, dann kann ich aber trotzdem gut damit leben.
Weil Sie, wie Sie sagten, ja auch schon vielleicht diesen Wohlstand nicht von Anfang an immer mitbekommen haben. Ist das vielleicht auch ein, ich gebe das mal weiter, vielleicht auch an Frau von Bronswig, ist das auch eine Möglichkeit, dass gerade vielleicht ältere Menschen, erlebt man die, dass die vielleicht besser mit dieser Situation umgehen können generell? Weil
Das glaube ich auf jeden Fall, wenn man das selber erlebt hat. Also die meine Kindheit oder auch noch, bis ich so 20 wurde oder so, das war diese Situation ja völlig anders. Also wir waren ja wirklich froh, also zum Beispiel auch heute, wenn ich immer höre, das Fleischkonsum, ne? Da denke ich mir immer, wenn die Leute hingehen würden, so leben würden wie früher, dass man einfach froh ist, wenn man sich einen Sonntagsbraten leisten konnte und das dann eben auch wirklich genossen und zelebriert hat, dann wäre doch gerade in der Richtung schon viel geholfen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Impulse. Vielleicht geht es ja vielen anderen auch ähnlich. Frau von Bronswig, ist das so, dass die älteren Menschen tendenziell vielleicht leichter mit dieser Veränderung umgehen können?
Also es ist natürlich schon so, dass unsere frühkindlichen Erfahrungen uns prägen und dass das natürlich auch was mit den Einstellungen zu tun hat, die wir zum Leben haben. Und wenn Fleischessen für uns etwas Besonderes ist, dann fällt es einem natürlich leichter, das dann auch so zu zelebrieren. Ich würde aber nicht sagen, dass Menschen, die Kriegserfahrungen gemacht haben, besser mit Notlagen umgehen können. Es ist so, dass wir als Menschen Resilienz, also Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit ausbilden in Konfrontation mit Krisenereignissen. Das heißt, dass wenn wir es schaffen, solche Krisen zu bewältigen, wir schon dadurch stärker werden können. Es kann aber eben auch sein, dass Krisen wie Kriegsereignisse unsere Resilienz übersteigen und dass wir es eben nicht schaffen, sie erfolgreich zu bewältigen. Und das kann dann das Gegenteil auslösen, und zwar, dass wir eben nicht so gut damit umgehen können und dass wir dann in Überkompensationsschemata oder Vermeidungsschemata verfallen, sodass wir am Ende vielleicht schlechter damit umgehen können. In dem Falle wäre das sozusagen so vorstellbar, dass jemand sich sagt, ich hatte das damals nicht, also darf ich es jetzt erst recht im Sinne einer Überkompensation. Und das ist etwas, was ich auch schon beobachtet habe, genauso wie ich Menschen erlebt habe, die sehr, sehr gut mit damit umgehen können, wenn sie zurückstecken müssen, gibt es eben Menschen, die sagen, nee, ich will das nie wieder und ich habe das verdient, dass ich jetzt meinen Lebensabend so genießen kann und den Überfluss genießen darf. Das heißt, ganz eindeutig kann man das nicht beantworten.
Aber ergänzen kann man das vielleicht schon noch. Und zwar, der Mensch ist nicht nur ein psychisches Wesen, er ist doch ein kulturgeprägtes und ein lernendes und ein soziales Wesen. Also was Menschen wollen, was ihre Motivation ist, ist total wichtig. Da hat Frau von Bronswig wirklich recht. Aber der Mensch ist ein Träger von Übungsprogrammen und es ist schon ein Unterschied, ob ich irgendwann geübt habe, auch in Gruppen geübt habe, sodass ich sah, dass andere eben auch die ähnlichen Praktiken vollführen. Also ob ich geübt habe, mit Dingen anders umzugehen oder Konsum ganz anders einzusetzen als Belohnungssystem oder wie die Hörerin das so schön gesagt hat, hinterfrage, habe ich das verdient oder warum kaufe ich irgendetwas und ich kann dann trotzdem zu der Entscheidung gelangen, es zu kaufen. Also auch Reparatur geübt zu haben. Geübt zu haben, nicht immer das Auto zu nehmen, weil ich keins hatte oder einfach dann mal laufe oder Fahrrad fahre. Diese Übungsprogramme sind schon wichtig. Es nützt nichts zu wissen oder zu wollen, dass Dinge sich verändern oder nicht mehr möglich sind. Man muss es auch geübt haben. Und da würde ich dann schon sagen, dass die älteren Semester da manchmal im Vorteil sind. Selbst ich mit meinen 61 Jahren habe in den späten 60ern und in den anfangenden 70er Jahren wirklich noch gelernt, dass es auch ein reziprokes Verhältnis gibt zwischen dem, was ich mir nehme und dem, was ich selber an Leistung auch aufbiete. Und heute erleben wir, dass ganze Heerscharen junger Menschen nicht mehr aufgewachsen sind nach diesem Prinzip, sondern aufgewachsen sind unter der Maxime, dass man ein Recht auf bestimmte Dinge hat, ohne dafür etwas geleistet zu haben, also selber auch produktiv zu sein oder physische Arbeit zu verrichten.
Vielleicht passt da jetzt ganz gut Tom Selzermann dazu, den ich am Telefon begrüße. Wir hatten vorhin schon die Stichworte Selbstwirksamkeit, Reallabore. Und Herr Selzermann, schönen guten Morgen erst einmal.
Ja, guten Morgen nach Köln, glaube ich, oder?
Genau, nach Köln. Herr Selzermann, ja. Sie sind Diplom-Ingenieur und Vorsitzender des Schönauer Sonnendorf-Vereins, einer Siedlung im Herzen Niederbayerns. Wandel fängt ja oft in der Nische an. Ist das eine Nische und wie müssen wir uns das Sonnendorf Schönau vorstellen?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich auch Unternehmer bin und in erster Linie die Investition für das Sonnendorf als Privatperson gemacht habe. Und zwar war das damals, wie das 100.000-Dächer-Programm beziehungsweise dann das EEG gegründet worden ist oder begründet worden ist von Rot-Grün. Und ich habe mehrere Gebäude mit einigen 1.000 Quadratmetern gebaut und dort Photovoltaik installiert. Und im Laufe der letzten 12 Jahre diese Gebäude dann auch entsprechend mit Mietern an Menschen vermietet, die Praxen und haben Handwerksbetriebe und so weiter. Ich habe die Leute zum Teil gefördert und versucht auf die Art und Weise auch hier die Region zu fördern und es ist mir gelungen und ich habe dann im Zuge dessen auch den Sonnendorf Verein gegründet und mit dem Sonnendorf-Verein Veranstaltungen gemacht, wie die Sonnentage, wo entsprechend prominente Leute eingeladen worden sind. Und eben um diesen Gedanken der Ökologie zu transportieren, der Gedanken auch der Sparsamkeit. Wir haben Regenwasseranlagen und auf dem Gelände und wir haben sind energieautark, kann man sagen. Wir können sogar noch 150 Haushalte damit versorgen. Auf dem Gelände befindet sich auch dann das Repair-Café und auch dort versuchen wir ja ressourcenschonende Praktiken anzubieten und dafür habe ich einen Rentner dann angestellt. In dem Fall in den anderen circa 250 Repair-Cafés in Deutschland, das ist ja eine Franchise-Idee, wird das gegenseitige Helfen eigentlich im Vordergrund gestellt. Aber das geht hier bei uns am Land, es sind 2000 Einwohner hier in Schönau und wir sind in Rotter-Inn, also relativ abgelegen, ist nicht so ganz einfach. Insofern ist das immer ein bisschen auch angeschoben worden und auch durch die unternehmerische Tätigkeit eigentlich auch erst ermöglicht worden.
Ja, Sie sind jetzt sogar energieautark, sagen Sie. Wie viel Mitstreit?
Finanziell muss ich auch dazu ergänzen, ja.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie da viele Mitstreiter für dieses Projekt gefunden? Entwickelt sich das weiter? Ist das schon etwas, was ja eine Pflanze ist, die schon größer wird und vielleicht gerade angesichts der derzeitigen Situation vielleicht Nachahmer findet?
Also ich würde sagen, das ist so ein Modellprojekt wie Wilpoldsried jetzt beispielsweise. Das ist ja auch eine autarke Gemeinde. Bloß auf im privaten Bereich. Also das ist ein Unternehmen. Es wird zwar dann, ich habe eine Stiftung gegründet, die Arche Umweltstiftung, die sich mit auch damit beschäftigen wird, Flächen, landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen und die dann umzuwidmen für Agroforstsysteme. Also es wird in der Perspektive umgewandelt werden. Aber im Moment ist es eine rein private Geschichte, wo sich quasi die Mieter darüber freuen, dass sie sehr wenig Energie verbrauchen und sehr günstig fahren mit dem Energieverbrauch.
Wie erleben Sie denn persönlich die Situation, Herr Setzermann? Wir haben ja gesagt, wir müssen uns von gewissen Selbstverständlichkeiten verabschieden. Sie versuchen mit Ihrem Projekt ja auch gewisse Unabhängigkeiten von Strom bzw. von Sachen zu machen. Ist das Ihre Antwort darauf, nach dem Motto, am besten mache ich mich autark, mache ich mich unabhängig vom Netz,
Es geht also, für mich geht es darum, dass man bei sich selber anfängt und schaut, was man tun kann. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Club of Rome, also Grenzen des Wachstums, ist vor 50 Jahren mittlerweile rausgekommen. Das ist dieser Bericht von mehreren Wissenschaftlern über die Überlebenschancen und die erwartete Dauer unseres Planeten. Also wann stoßen wir an die Grenzen? Und das war meine Motivation seit jeher. Und deshalb habe ich mich auch in der Richtung orientiert und versucht, auf eigentlich in allen Bereichen diesen Grundsatz anzuwenden. Das heißt, möglichst wenig Energieverbrauch und Regenwassernutzung und so weiter. Und das soll natürlich auch anregen zum Nachmachen. Und ich glaube, dieses Modellprojekt könnte man auch wirklich auf jede andere Kommune übertragen, indem man einfach einen großen recycelbaren Batteriespeicher setzt, ein entsprechendes kleines Blockheizkraftwerk, was Strom aus Gas, aus Biogas zum Beispiel, herstellt für den Winter und in Verbindung mit Photovoltaik und eventuell auch Windenergie und anderen Systemen, sodass man auf die Art und Weise eine Zellstruktur bekommt, also für das Energienetz eine Zellstruktur, eine Unabhängigkeit bekommt von dem großen Netz und auch die entsprechenden Verluste verringert, weil das ist ja ein ganz großer Posten in dem Energieverbrauch.
Herr Setzermann, bleiben Sie noch in der Leitung. Ich möchte an dieser Stelle Frau Weiß aus Hamburg am Telefon begrüßen und mit in die Diskussion einbeziehen. Schönen guten Morgen, Frau Weiß.
Guten Tag. Genau, ich rufe aus Hamburg an und ich kann sehr vielen Punkten, die in der Sendung angesprochen wurden, nur ganz stark zustimmen und wollte noch dazugeben, dass ich 4 jugendliche Kinder habe, die hier auf ein Gymnasium gehen in einem Hamburger Stadtviertel, wo finanzielle, existenzielle Ängste keine Rolle spielen und wir eigentlich es uns immer leisten konnten, in einem materiellen Überfluss zu leben und das auch kulturell gelebt wurde. Darum ging es ja auch schon. Und ich aber jetzt seit einiger Zeit, allerspätestens seit der Ukraine-Krise, den Eindruck habe, dass die Kinder im Gymnasium oder Teenager, die sind alle also zwischen 13 und 17 Jahren, dort in den Gruppen sehr gut einüben, dass wir jetzt verzichten müssen, dort vorbereitet werden, sich auch selber damit beschäftigen, das auch wollen. Wir zum Beispiel in der Schule, die Kinder in der Schule, aber auch wir zu Hause im Garten selber Gemüse angepflanzt haben, was auf die Initiative des Biologielehrers zurückging. Die Kinder sehr darauf drängen, wir müssen wegkommen von Gas, obwohl wir seit Jahren Biogas haben. Wir müssen Solar aufs Dach stellen. Wir brauchen die Erdwärmepumpe. Ja, und die da eigentlich Vorreiter sind und uns Eltern aus der Generation der 70er Jahre mitnehmen. Und weil vorhin so angesprochen wurde, die Kinder müssen weg vom Smartphone. Das finde ich richtig, das stimmt. Aber ich glaube, die sind schon zum Teil, zumindest in unserer Lebenswelt, viel weiter, als wir eigentlich denken und haben auch Sorgen und denken sehr an die Zukunft.
Ja, das beobachtet man ja auch mit der Fridays for Future Bewegung. Es passiert gerade in der jungen Generation viel und ich finde es sehr anschaulich, dieses Beispiel, was Sie sagen, was ich gerne auch nochmal in die Runde geben möchte. Ich glaube, Frau Bronswig, Sie hatten das angesprochen oder Herr Pech, dass auch in den Schulen etwas passieren muss, vielleicht auch teilweise schon passiert, für einen Wandel, wo wir sagen, okay, wir können gewisse Selbstverständlichkeiten auch jetzt anders sehen. Wir können auch eine gewisse Selbstwirksamkeit erfahren, indem wir selber Gemüse anbauen oder viel bewusster mit Energie umgehen.
Ja, in der Tat. Also glaube ich, dass unser Erziehungs- und Bildungssystem sich rigoros verändern muss, aber nicht nur dahingehend, dass die Schulen auch Lernorte werden für eine resiliente, für eine autonome und vor allem klimafreundliche Daseinsform, sondern wir müssen auch den Akademisierungswahn in Frage stellen. Eine Gesellschaft, in der also ein immer größerer Prozentsatz der jungen Menschen mit der Keule in die Hochschulen getrieben wird, verlernen wir praktisch alles an Fähigkeiten, die wir brauchen, um eben auch jenseits der globalisierten Industrieversorgung eben ökonomisch stabil leben zu können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie ich schon gerade sagte, diese Lernorte sind wichtig und Frau von Bronswig hat diesen Begriff der Selbstwirksamkeit ins Spiel gebracht. Das ist mir auch ganz wichtig, denn es geht dann nicht nur um so eine Art Pflichtethik, nicht? Also edel sei der Mensch, hilfreich und gut und nachhaltig dazu, sondern es geht wirklich um die Erfolgserlebnisse. Es geht darum, sich klarzumachen, dass auch die Lebensqualität junger Menschen eigentlich dadurch gesteigert wird, dass sie wieder am Objekt lernen, dass sie Erfahrungswissen kumulieren, dass sie Lernprozesse durchlaufen, die nicht nur darin bestehen, einfach Wissen verabreicht zu bekommen oder digitale Endgeräte zu bedienen, sondern dass sie kochen, dass sie nähen, dass sie mit Holz, dass sie mit Metall umgehen. Selbstverständlich zählen dazu auch gewisse Fähigkeiten, mit Technik umzugehen. Natürlich gehört dann auch die Photovoltaik- oder Solarthermieanlage auf dem Dach der Schule dazu und das ist auch ein Lernobjekt, natürlich.
Aber Herr Pich, Sie sind ja selber auch Hochschullehrer. Wie erleben Sie Ihre Studierenden? Wie setzen Sie das um, was Sie gerade gesagt haben?
Wissen Sie, ich habe nicht das Recht, in das Privatleben der Studierenden zu schauen, die in meinen Veranstaltungen sitzen. Ich stelle fest, es gibt eine große Begeisterung für Belange der nachhaltigen Entwicklung. Aber was im Privatleben geschieht, das geht mich natürlich überhaupt nichts an. Deswegen kann ich nicht ermessen, inwieweit also das, was an den Hochschulen geschieht im Bereich der nachhaltigen Lehre, sich auch auswirkt auf die Lebensrealität derjenigen, die also sozusagen diese Lehre verabreicht bekommen. Nicht? Das ist ganz entscheidend. Mir ist es wichtig, nochmal deutlich zu machen an der Stelle auch, also nochmal mit Bezug auf das, was Herr Setzermann sagte. Also nachhaltige Entwicklung und Resilienz, die wir jetzt brauchen, ist nicht nur eine Frage des zusätzlichen Bewirkens, sondern eher des Unterlassens. Ja? Und das fehlt mir immer noch ein bisschen. Wir können also nicht einfach Solardörfer zählen oder Lithiumbatterien oder Solaranlagen. Wichtig ist es, die individuelle Bilanz im Hinblick auf CO2-Emissionen, aber auch im Hinblick auf andere ökologische Inanspruchnahmen im Visier zu behalten. Es reicht nicht, an der einen Stelle etwas richtig zu machen und hier von Verzicht zu reden, sondern es zählt wirklich das, was insgesamt an ökologisch relevanten Handlungen in einem Menschenleben stattfinden. Nicht? Das müssen wir schon beachten.
Ich glaube, Herr Setzermann, Sie wollten darauf eingehen.
Ja, genau. Das ist vollkommen richtig. Da unterstütze ich Sie hundertprozentig. Also wir können uns nicht raustechnologisieren aus der Krise, in der wir stecken. Das wird mit Sicherheit notwendig sein, wenn wir unsere Grenzen erkennen. Und das, glaube ich, ist derzeit langsam der Fall, dass wir uns bescheiden und dass wir uns reduzieren in unseren Ansprüchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es kann natürlich auch einhergehen mit der Sinnerfahrung, dass man sich also darin einfach eher wiederfindet, in einer neuen Art zu leben, in einer umweltbewussteren Art zu leben, als in dieser verschwenderischen, auf Konsum getrimmten Lebensweise, die wir jetzt praktizieren. Also insofern kann ich das zu 100% bestätigen.
Da würde ich gerne was ergänzen.
Ja, Frau von Bronswig.
Und zwar, natürlich ist es wichtig, dass wir alle auf unseren individuellen CO2-Fußabdruck schauen. Absolut. Und auch die Konsummuster hinterfragen, die Frage auch stellen, warum konsumiere ich das eigentlich? Mir ist es aber auch wichtig, da nochmal zu betonen, wie schwer es eigentlich ist, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Es gibt ein paar Maßnahmen, die sehr effektiv sind, die man relativ schnell umsetzen kann. Der Verzicht auf Fleischkonsum zum Beispiel oder auf Flugreisen. Es ist aber so, dass dann irgendwann es auch seine Grenzen hat. Und da stoßen wir wieder an die Lebenskontexte, an die Kontextfaktoren, die sich verändern müssen. Das heißt, auch da braucht es ein Zusammenspiel zwischen mir als Individuum und der Gesellschaft und ein Gestalten dieser Kontextfaktoren und auch wieder da ein sich verantwortlich fühlen dafür, dass diese Kontexte sich ändern. Im Sinne von Beteiligung an Protestbewegungen, Petitionen, Bürgergesprächen mit PolitikerInnen, wo man eben sagt, ich habe das Problem, ich würde gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ich lebe auf dem Land, es gibt keinen Radweg an der Landstraße. Ich hätte da gerne einen Radweg. Also dass eben auch da wir verstehen, wenn wir an eine Grenze stoßen in der Veränderung unseres Konsumverhaltens, dann nicht da aufzuhören, sondern dann zu überlegen, was kann ich hier tun im Sinne von Selbstwirksamkeit, auch kollektiver Selbstwirksamkeit mit anderen Menschen gemeinsam, um die Zukunft zu gestalten, die ich haben möchte.
Also man kann viel tun, allein und auch gemeinsam mit anderen. Aber hier noch ein Hinweis einer Hörerin, die uns geschrieben hat. Sie schreibt, sie ist 27, Studentin aus Leipzig. Und sie schreibt, sie arbeitet nebenbei in der Gastro für einen Mindestlohn. Ich esse kein Fleisch, lebe in einer Wohngemeinschaft und fahre viel Rad oder nutze öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde diese individualisierte Perspektive, Tipps, sich mehr auf die Natur zu besinnen, weniger zu kaufen, sind ein Schlag ins Gesicht für viele prekär Beschäftigte. Bei vielen geht es nicht um Luxusfragen, wenn man an Alleinerziehende und Familien denkt, wo Elternteile durch Lohnarbeit zum Teil in zwei Jobs arbeiten, nur versuchen, über die Runden zu kommen. Da ist wenig Zeit für Repair-Cafés, Reallabore, mal in die Natur rausgehen und ähnliches, weil die Menschen ständig darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft am Markt zu verkaufen. Das sind eben ja die Auswüchse des Kapitalismus, kritisiert sie. Also ist das etwas nur für Menschen, die ja schon ein gewisse Grundlage haben, finanzielle Grundlage abgesichert sind, und dann kommt dieser Luxus obendrauf. Ich kann aber auch noch ökologischer sein, ich kann solche Reallabore konzipieren.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, Herr Sitzermann.
Ja, ich bin der Meinung, dass wir einfach einen Systemwechsel brauchen oder beziehungsweise eine radikale Systemveränderung bräuchten, um das Ganze hinzukriegen. Man sieht, dass das Wirtschaftssystem, wie Herr Pecher auch sagte, nicht funktioniert, weil wir auf Kosten der Umwelt arbeiten und auf Kosten der sozialen Strukturen natürlich, der sozial Schwächsten. Die größten Firmen verdienen am meisten Geld. Also diese dominieren letztendlich auch die Politik weltweit. Das heißt, also da müssen wir wirklich eigentlich ansetzen. Wir können auch jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt über die Bundesrepublik rausschauen, in der EU anfangen und dort entsprechende Gesetze verabschieden, die uns diesen Weg erleichtern. Und da gibt es ja auch von Herrn Schirach die Initiative Jeder Mensch, wo er fordert, dass bestimmte Grundrechte einfach in der EU verankert werden und für alle Mitgliedstaaten festgelegt werden.
Also es gibt, ja.
Das ist schön und gut, aber da müssen wir immer auch aufpassen, dass diese Perspektive nicht am Ende zu einem Alibi wird. Natürlich kann man sich einen Systemwandel wünschen und kann sich auch Gesetze ausdenken,
aber
die man gerne hätte.
Aber das jetzt noch nicht vertiefen, sondern gleich kommen die Nachrichten. Wir diskutieren danach weiter. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder aber auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir diskutieren noch bis 11.30 Uhr weiter über niedrige Preise, ausreichendes Personal, keine Lieferprobleme. Müssen wir uns von früheren Selbstverständlichkeiten verabschieden? Wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und Diskussionsbeiträge. Wir haben schon viele Aspekte berührt, aber es gibt sicher noch mehr. Rufen Sie uns an, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und weiter mit uns diskutieren Katharina von Bronsweg, Psychologin und Sprecherin von Psychologists and Psychotherapists for Future, Nico Pech, Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen und mit dabei auch weiterhin noch Tom Setzer, Mann, Vorsitzender des Schönauer Sonnendorf-Vereins. Und wir haben am Telefon jetzt einen Hörer, Herr Brünn aus Bad Bevensen, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, was ich zu der Diskussion sagen möchte, wir bewegen uns jetzt auf den Normalzustand hin, denn wir haben ja jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt und ich bin eigentlich froh, dass das etwas reduziert wird.
Das heißt, froh, weil Sie das schon kennen, weil es zu viel ist?
Ja. Denn 1932 geboren, die ersten 15 Jahre waren von Mangel geprägt und der Mangel hat eigentlich die Generation geprägt, sodass wir mit viel, 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 viel weniger auch noch glücklich sein können.
Das heißt, Sie sind relativ gut gewappnet, was diese aktuelle Krise betrifft oder die mehrfachen Krisen, die auf uns zukommen, beziehungsweise in denen wir ja schon leben.
Ja.
Das ist ja etwas, ich glaube, Frau von Bronsweg, Sie sagten ja, dass diese Erfahrungen teilweise der älteren Generation teilweise ja auch ein Kapital sind, mit solchen Situationen umzugehen, manchmal aber auch dazu führen können, dass genau das Gegenteil ist, sondern dass man da Existenzängste vielleicht auch entwickelt oder alte Traumata hochkommen. Wovon hängt das eigentlich ab, dass es so oder so gesehen wird? Wenn wir jetzt hören, Herr Brünn scheint ja relativ gut mit der Situation umgehen zu können, weil er diese Situation schon kennt.
Genau, das kommt eben darauf an, wie gut man das verarbeitet hat, was einem da passiert ist. Also ob die Resilienz ausgereicht hat, um diese Situation zu bewältigen und man für sich positive Erkenntnisse daraus mitgenommen hat, wie jetzt eben so eine Einstellung von ich brauche das alles gar nicht. Das würde man vielleicht in der Psychologie dann als posttraumatisches Wachstum bezeichnen, dass man eben an solchen Krisen wachsen kann und daraus positive Lektionen für sein Leben mitnimmt. Das hängt eben davon ab, zum Beispiel, wie gut die soziale Unterstützung war, die man während traumatischen Ereignissen und danach erlebt hat. Also wie gut Menschen sich gegenseitig geholfen haben, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, ob man das eben gut verarbeiten konnte.
Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Dazu passt auch eine Mail von Erika Garos aus Nürnberg, die ein Nachkriegskind ist. Und sie schreibt, als Nachkriegskind war Knappheit selbstverständlich. Die bäuerliche, vom Krieg geprägte Verwandtschaft waren unsere Vorbilder. Wichtig war die Natur, das Miteinander. Und sagt, sie schreibt noch weiterhin, diese ständige Panikmache empfindet sie als kontraproduktiv. Es wäre ehrlicher, den Menschen verstärkt aufzuzeigen, dass bewusster Konsum kein Verlust an Lebensqualität sein muss. Das erscheint mir vor allem für die Generationen wichtig, die im Konsumrausch aufgewachsen sind und oft an der Reizüberflutung sogar leiden. Ihre Fähigkeiten entwickeln zu helfen, Ängste zu nehmen, damit unsere Demokratie eben nicht gefährdet wird, das sei das Gebot der Stunde, was sie schreibt. Also hier sind ja durchaus diese Frage des Verzichts oder auch Nichtverzichts und der Lebensqualität, die hier im Vorschein kommen. Können da Generationen voneinander lernen?
Absolut, im besten Fall ja. Ich würde vielleicht noch einmal in die Runde werfen, dass es natürlich auch Gründe hat, dass Menschen so konsumieren und dass das natürlich auch wieder damit zusammenhängt, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist und was uns über Konsum beigebracht wird. Und als Psychologin würde ich jetzt vielleicht eine etwas für Sie steil klingende These aufstellen, dass ein Stück weit der Konsum, den wir in unserer Gesellschaft haben, auch ein Identitätsfaktor ist. Wir definieren uns ganz stark über das, was wir besitzen, über Statussymbole, die wir kaufen. Das ist auch etwas, was uns durch die Werbung mit eingeredet wird. Das heißt, die Frage ist ja dann, wer bin ich, wenn ich nichts mehr besitze oder wenn ich diese Statussymbole nicht habe? Und das ist eine Arbeit an Identitätsfaktoren, die dahinter steckt. Das ist nicht so einfach zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt halt kein neues Smartphone mehr. Dann bin ich ein komischer Außenseiter in meiner Gruppe. Das heißt, da geht es auch darum, ganze Gruppennormen zu verändern und uns selber als Menschen anders zu definieren. Nicht mehr darüber, was wir besitzen, sondern wie wir uns verhalten, was vielleicht andere Werte von uns sind. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Unterschied ist zwischen verschiedenen Generationen, dass es eben verschiedene Werte gibt, die da gehalten wurden.
Werte sind da ganz wichtig. Und wenn ich mir das so anhöre, wenn ich eine Identität über Konsum entwickelt habe und jetzt zwangsläufig lernen muss, das geht nicht mehr so, wie es vorher mal ging. Andere haben dieses Problem, sag ich mal in Anführungsstrichen, nicht, weil sie gar nicht diese Fähigkeiten hatten, in dem Ausmaße am Konsumleben sich zu beteiligen. Kann das denn auch dazu führen, dass es da vielleicht nicht nur immer so einen Gegensatz gibt, wir können uns das leisten und die anderen Armen können das vielleicht nicht, sondern dass man gegenseitig diese Fähigkeiten auch wertschätzt, jenseits von Konsummustern eine Lebensqualität zu entwickeln oder auch vielleicht eine Stärke Anteilnahme an den Menschen, die das bisher nicht so konnten und das vielleicht eine Solidarität fördert oder vielleicht auch eher andersrum Existenzängste und die Gräben zwischen den Menschen vertieft.
Ich würde schon sagen, dass wir hier natürlich den Respekt vor Lebensformen natürlich jetzt steigern und auch verspüren, die also tatsächlich genügsamer gestaltet sind, sowohl innerhalb unserer Gesellschaft, wir haben heute sogar unter den Hörerinnen und Hörern einige Beispiele erlebt, aber auch natürlich Lebensformen im sogenannten globalen Süden, das ist vollkommen richtig. Und auch das Lernen zwischen den Generationen, also vielleicht wirklich auch älteren Generationen diesen Respekt zu zollen, der daraus resultiert, dass hier noch das Erfahrungswissen vorliegt, nämlich im Umgang mit einer weniger konsumausgestatteten Umgebung. Aber was Frau von Bronswig sagte, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, ist aber vielleicht noch ein klein wenig ergänzungsbedürftig. Gerade weil es so ist, dass Konsum identitätsstiftend ist, also letzten Endes auch eine Form der Kultivierung von neuen Orientierungen und Werten und Normen ist, ist eben dieser Zustand auch nicht in Beton gegossen. Das heißt, wir können Umgewöhnungsprozesse durchlaufen, nicht im Einzelnen, das sehe ich auch ein. wenn ich jetzt beispielsweise als Einziger dastehe und bestimmte Dinge nicht vorweisen kann, die identitätsstiftend sind. Aber Gruppenprozesse sind dazu geeignet. Deswegen fand ich das so toll, dass eine Hörerin heute auch auf ein Beispiel aus der Schule zu sprechen kam. In kleineren Gruppen können wir uns gegenseitig darin bestärken, einfach andere Orientierung an den Tag zu legen und das auch sehr selbstbewusst sozusagen kommunizieren, nonverbal, indem wir also so etwas vorleben. Ich habe auch schon Fälle erlebt, dass also sogenannte Minimalisten, die also nie fliegen, kein Fleisch essen, kein Auto haben, die sogar nicht mal ein Smartphone haben, plötzlich wie kleine Helden dastanden. Selbst auf einer Party im Wirtshaus oder in der Schulklasse kann sowas Aufsehen erregen. Auch in den Medien. Es hat schon so viele Talkshows gegeben, da wurden diejenigen eingeladen und wirklich bestaunt, die also auf eine besonders suffiziente, also genügsame Weise leben. Also gerade dieser Aspekt der Identitätsstiftung, der hat verschiedene Richtungen, die man auch sich zunutze machen kann.
Mhm. Vielleicht passt
Da hätte ich auch eine Frage an Frau Bonswig.
Herr Setzermann, genau.
Und zwar wie an die Frau Katharina von Brunswick. Und ich wollte fragen, wie Sie das sehen, wie Sie dieses Statusbedürfnis verändern könnten oder beziehungsweise wie wir das verändern könnten, auch auf großer Ebene. Also das heißt, also nicht nur in kleinen Gruppen, sondern wie könnten wir das irgendwie verändern? Weil es ist ja so, dass in den letzten Jahren die Tendenz zu immer größeren Autos ging und die immer mehr Sprit fressen, anstatt zu sparsameren, obwohl wir ja alle wissen, was gerade im Moment vor sich geht in unserem Klima.
Ja, also ich glaube, die Psychologie des Autos ist in Deutschland nochmal ganz besonders komplex. Wir kaufen ja nicht nur Autos, um uns fortzubewegen und auch um zu zeigen, wer wir sind, sondern ein Stück weit ist das ja auch gerade mit den großen, bulligen Autos eine Frage nicht nur von Status, sondern auch tatsächlich Sicherheitsempfinden im Straßenverkehr. Also dass einfach Menschen, die zum Beispiel auf dem Fahrrad unterwegs sind oder in kleinen Autos sich neben diesen, ich sage jetzt mal ganz plakativ Stadtpanzern, nicht mehr sicher fühlen und dann sagen, ich steige auch auf so ein großes Auto um. Also da stecken ja ganz viele Bedürfnisse dahinter, die den Konsum solcher Autos mit fördern, abgesehen davon, dass die auch einfach angeboten werden und wenn man jetzt ein neues Auto kaufen will, fast nichts anderes mehr als kleine SUVs angeboten wird. Also auch das sind wieder systemische Faktoren. Aber ich wollte auf was anderes eingehen und zwar die Frage von, wie können wir das eigentlich verändern? Ich glaube, dass da noch ein ganz wichtiges, anderes gesellschaftliches Narrativ mitwirkt und zwar unser Wettbewerbsdenken. Wir sind einfach sehr auf Konkurrenz gepolt und auch da, ich will jetzt nicht immer auf die Bildung eingehen, aber auch da können wir im Schulsystem Kinder einfach anders erziehen, dass wir nicht mehr so sehr den Wettbewerb fördern, sondern Kooperation fördern, dass Aufgaben gemeinsam gelöst werden und nicht Leute gegeneinander ausgespielt werden. Und Bildung hört ja nicht im Jugendalter auf, sondern auch in der Erwachsenenbildung können wir schauen, wie kann man in Weiterbildungen zum Beispiel Menschen so weiterbilden, dass sie weniger die Ellbogen auspacken und mehr kooperieren. Und dann sind wir auch beim Thema Solidarität mit marginalisierten Gruppen. Also wir müssen uns wieder als Kooperative, als soziale Wesen verstehen, als Menschen und nicht als jemand, der möglichst erfolgreich ist, wenn er die Ellbogen auspackt. Und ich glaube, dass das ein Kulturkampf ist zwischen zwei Narrativen, der schon sehr, sehr alt ist. Das hat Rutger Breckmann in seinem Buch ganz wunderbar erklärt, wo er eben dem auf die Spur geht, dass wir Menschen im Grunde gute Wesen sind, auch wenn uns immer was anderes beigebracht wird.
Genau, der holländische Philosoph. Vielleicht passt an dieser Stelle ganz gut eine Hörerin aus Bremen, die uns angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, wie erleben Sie die Situation? Müssen Sie sich auch von früheren Selbstverständlichkeiten verabschieden?
Erstaunlicherweise eigentlich nicht so wirklich. Also natürlich ist es schon so, dass das Geld knapp wird jetzt, weil alles teurer wird. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es im Prinzip alles gab. Also nicht steinreich, aber ganz normaler Durchschnitt. Ich hatte keinen Mangel. Habe aber festgestellt nach meiner Ausbildung später, dass ich wahrscheinlich nie wirklich werde arbeiten können und also auf Sozialleistungen angewiesen bin. Und ich habe eine Menge Hohn und Spott dafür ertragen müssen. Das geht jetzt seit 20 Jahren ungefähr, wie ich von dem Geld leben muss. dass das wahre Leben eben doch aus meiner Aus, mein Auto, mein Job, meine Familie, meine Flugreisen bestehen würde.
Und Sie haben dann quasi erlebt, dass Sie da nicht mitreden konnten und sich ausgegrenzt gefühlt?
Ja, natürlich. Also es gäbe manche Dinge, die hätte ich auch gerne. Ne? Aber jetzt gerade in dieser Zeit, wo man überall hört, so viel Einschränkungen und was man sich alles nicht mehr leisten kann und oh Gott, wir müssten verzichten auf, naja, vielleicht dreimal im Jahr in Urlaub fliegen oder so. Das sind Momente, wo ich mich eigentlich eher als Beschenkte fühle damit, dass ich das über die Jahre schon gelernt habe. Und dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass mir jetzt so viel genommen wird.
Sie sind ja quasi durch äußere Umstände dazu gezwungen worden, mit weniger auszukommen. Andere machen das jetzt vielleicht freiwillig und sagen, ich kann mich noch woanders engagieren oder dieses oder jenes machen. Ich habe da eine Grundlage. Ist das, ich gebe das auch mal in die Runde, ein Unterschied, wenn man das praktizieren muss, weil es gar nicht anders geht? Und das betrifft ja viele Menschen, die vom Existenzminimum leben. Und jetzt vielleicht andere, die sagen, ich schraube freiwillig zurück. Ist das eine ganz andere persönliche Grundlage?
Oder? Darf ich dazu was sagen?
Ja, gerne.
Also es war für mich am Anfang ein wirklich harter Einschnitt. Gerade der Wechsel aus dem wohlbehüteten Elternhaus und dann festzustellen, dass es eben nicht so weitergehen wird. Und am Anfang habe ich es wirklich als schweren Kampf empfunden. Eigentlich bis zu dem Moment, wo ich mich anders dazu positioniert habe, wo ich für mich entschieden habe, okay, das ist das Leben, was ich bekommen habe und was will ich jetzt daraus machen? Also mit dem bisschen, was ich habe.
Was machen Sie daraus?
Ich versuche die Zeit, die ich habe, für mich sinnvoll zu nutzen. Also ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Terrasse, auf der ganz viele Bienen Zuflucht finden und Vögel, die herkommen. Und ich habe mich kirchlich engagiert im Rahmen dessen, was ich dann eben leisten kann. Und ich versuche auch, wie sagt man denn das am besten, der Welt trotzdem was zurückzugeben. Also, ja. Zum Beispiel freundlich zu sein.
Ja,
das ist nicht so, viel man Geld kriegt. Aber ich denke manchmal, wenn ich die Leute abgehetzt durch die Gegend wirklich sausen sehe und immer nur im Stress. Und manchmal ist es dann irgendein kleines, nettes Wort, was ich dann übrig habe, wo ich dann sehe, dass der Mensch sich verändert in dem Moment. Und das ist, es ist meine Arbeit sozusagen, auch wenn ich für die nicht mehr als Sozialhilfe kriege.
Aber mit der Sie ganz viel für sich möglich machen und durchaus auch das weitergeben.
Ja, und Frieden gefunden haben mit der Situation. Ja. Nicht jeden Tag, aber im Großen und Ganzen denke ich, aus dem, was mir nun mal zugeteilt worden ist, versuche ich das Beste zu machen.
Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das erzählt haben und das vielleicht auch durchaus ein Vorbild ist für andere. Und vielleicht geht es wie Ihnen ja auch ganz, ganz anderen ganz ähnlich, dass diese Konsummuster, an die wir so gewohnt sind, vielleicht gar nicht so nicht nur identitätsstiftend sein müssten. Frau Bronswig, Sie hatten es ja vorhin erwähnt, dass das so stark verankert ist bei vielen Menschen und dass eine Lebensqualität, ein Wohlstand sich vielleicht nicht nur darüber zeigen muss. Das heißt, was sind die weiteren Faktoren? Sie haben es ja auch schon gesagt, Herr Setzermann, unter anderem, bei Ihnen gibt es ein Repair-Café, man kann reparieren, man kann eine andere Wertschätzung den Gütern entgegenbringen, als auch den Menschen und den knappen Energieressourcen. Ist das das, wo wir hin müssen? Ist das der Weg, der uns jetzt durch die Krise quasi als Ausweg erscheinen sollte?
Darf ich dazu was sagen?
Ja, fangen wir mal kurz Herr Setzermann an und dann Frau von Brunswick.
Alles klar.
Ich fand diesen letzten Beitrag sehr schön und man sieht also die individuelle Einstellung zu dem Thema ist natürlich ausschlaggebend. Also wie kommt der Einzelne damit klar mit dieser Situation? Und das ist möglich. Also und ist auch gut möglich. Und man kann sich auch, wenn man weniger konsumiert oder vielleicht gerade dann, wenn man weniger konsumiert, sehr wohlfühlen und das als sinnvoll ansehen. Und ich glaube auch, dass eben auch für die Menschen, eine Rolle spielt, die zu uns ins Repair-Café kommen. Also die sagen, wir wollen es nicht wegschmeißen. Wir finden das schade, dass das, dass die Ressourcen da verschwendet werden. Wir finden es schade, dass der Planet darunter leiden muss, dass wir so viel konsumieren. Also es ist irgendwie ein Ansatz, dass man sich da aus diesem Teufelskreis ein Stückchen rausbewegt. Also ich glaube auch nicht, dass der Konsum jetzt unbedingt sinnstiftend ist für den Einzelnen oder beziehungsweise auch die entsprechenden Lustgewinne bringt, vielleicht im Moment, aber langfristig mit Sicherheit nicht. Wir legen uns auch krumm dafür. Also wir stressen uns ja dafür, dass wir entsprechend das Geld zur Verfügung haben, dass wir konsumieren können. Also es ist ich würde sagen, das ist definitiv ein Bedürfnis, also Statusbedürfnis, das uns auch ein Stück weit einschränkt oder stark einschränken kann.
Frau von Bronswijk, Sie wollten noch Bezug nehmen.
Genau, absolut. Ich würde meinem Vorredner da recht geben. Und auch finde ich, dass die Anruferin ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür war. Einerseits, wie schwer es ist, sich aus diesem Statuswettkampf zu lösen und sich eben anders zu definieren. Und aber eben auch, dass wenn man für sich selber wertebasiert die Identität definiert, man total glücklich sein kann. Und das ist eben dieses Sinnstiftende, was Herr Setzermann gerade benannt hat. Wenn ich aufgrund meiner Werte, wie zum Beispiel Umweltschutz oder Fürsorge oder Gesundheit, entscheide, dass ich nicht mehr so viel konsumieren möchte, dann muss sich das nicht nach Verzicht anfühlen, sondern dann fühlt sich das eben sinnstiftend an. Dann ist das die Person, die ich bin. Und es ist total sinngebend, wenn man anders sein kann, wenn man sich darüber definiert und dann eben sagt, okay, es ist zwar nicht schön, ich habe nicht so einen Luxus wie die anderen, ich habe vielleicht auch weniger Stress mithalten zu müssen in einem Wettkampf, den man nicht gewinnen kann, aber ich bin eben jemand anders, der zum großen Ganzen und zum Wohlergehen der Menschen und der Gesellschaft und der Natur beiträgt. Und das fühlt sich dann gut an.
Ja, demnach lässt sich Wohlstand vielleicht auch darüber definieren, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind, wie viel Sinn sie erfahren und nicht nur über Konsumgüter möglicherweise. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Dombeck aus Osnabrück. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Dombeck, ich sehe hier gerade, Sie sind Vorsitzender einer Stadtteilinitiative und engagieren sich in welchen Bereichen?
Ja, also das ist hier der Stadtteil Wüste, nennt er sich hier in Osnabrück. Das ist der größte Stadtteil dieser Stadt. Und es gibt hier zwar traditionell auch einen Bürgerverein, aber seit jetzt glaube 12 Jahren oder sowas gibt es noch die Wüsteninitiative zusätzlich als Stadtteilinitiative mit einem eigenen Treffpunkt, ehemalig leerstehende Kneipe. Und einem sehr selbstwirksamen Programm von Reparaturcafé über Computersprechstunde, systemhelfende Hand, also für niederschwellige Hilfen im Haushalt und dergleichen. Und das ist auch sehr, sehr erfüllend für mich, obwohl es auch sehr anstrengend ist, zum Teil organisatorisch, unter Corona natürlich auch nochmal schwieriger geworden ist. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Und und andererseits sehe ich allerdings eben auch, dass sich grundsätzlich was ändern soll, natürlich sich auch systemisch was ändern muss. Ich hatte der Gesprächspartnerin, mit der ich zuerst gesprochen habe, auch schon gesagt, dass ich schon immer, ich bin Jahrgang 51, schon immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das kann so nicht gut gehen, wie wir leben. Und das scheint sich ja jetzt auch zu bewahrheiten.
Das heißt, wir haben ganz viel verdrängt möglicherweise und diesen Luxus teilweise genossen, den Wohlstand, den wir hatten. Wie erleben Sie die Menschen selber, wenn Sie sagen Reparaturcafé, ist das etwas, was stärker genutzt wird? Kommen Sie mit den Menschen ins Gespräch, dass die sagen, wir schätzen Produkte anders oder wir haben versucht, aus gewissen Mustern auszusteigen und mit dieser Situation der Begrenztheit klarzukommen und sie kreativ zu nutzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe fast den Eindruck, die Leute haben auf sowas gewartet, dass es endlich wieder so eine Möglichkeit gibt, Dinge wiederherstellen zu lassen, die ja eigentlich grundsätzlich noch funktionieren und die dann nicht neu angeschafft werden müssen. Also wir haben dann den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Organisationsstruktur von Reparaturcafés und so weiter. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Domek, dass Sie uns das geschildert haben. Das stimmt uns das jetzt optimistisch, Herr Pech? Sagen Sie, da passiert was? Das sind jetzt nicht nur all die kleinen Reallabore, die vielleicht irgendwann zu einem ganz großen Reallabor werden?
Doch, das sind genau die richtigen Ansätze. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn es eine gewisse Masse oder Beobachtbarkeit oder Bekanntheit solcher Projekte gibt, dann genau erst wird die Politik auch in Berlin den Mut haben, eine Postwachstums- oder Degrowth-Strategie in eben Gesetze oder in Fördermaßnahmen zu übersetzen. Das heißt also eine Politik, die auf vorsichtige, sozial ausgeglichene Reduktion zielt. Und ich finde auch, dass diese Lernorte, wie sie gerade geschildert wurden, dazu verhelfen, das zu lernen, was wir für das 21. Jahrhundert brauchen. Das sind vor allem zwei Faktoren. Erstens Genügsamkeit, aber nicht aus Gründen des Verzichts, sondern aus Gründen der Wiedererlangung einer gewissen Freiheit. Denn frei im 21. Jahrhundert wird nicht sein, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Und auch die Überwindung von Ängsten hängt damit zusammen, genügsamer zu leben. Das haben auch einige Zuhörerinnen gesagt. Wer sich von vornherein die Dinge abgewöhnt, ja, die einen abhängig machen, hat auch nicht die Ängste auszustehen, die jetzt oft artikuliert werden. Und das Zweite neben der Genügsamkeit ist also viel mehr Kompetenz, viel mehr Erfahrungswissen darin, wie das auch teilweise geschildert wurde, vor Ort ohne Geld, ohne Konsum und Industrie selber etwas zu erzeugen, etwas zu reparieren oder Probleme zu lösen. Und diese Art der Kompetenz ist auch nicht nur getrieben von dem Wunsch, irgendwie, die Welt zu retten, eine Pflicht zu erfüllen, sondern das ist Sinnstiftung. Und wie Frau von Braunschweig sagte, das ist auch eine Form der Erfüllung und Selbstwirksamkeit.
Das,
und
ich denke, das sind die beiden Faktoren. Ne? Als Schlusswort nehmen. Vielen Dank meinen Gästen Katharina von Braunschweig und Nico Pech und Tom Setzermann für ihre Expertise und die engagierte Diskussion. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich hier in der Lebenszeit mit ihren Einschätzungen und Erfahrungen an der Sendung beteiligt haben. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.